auch am Mittwoch. Genau. Setzt euch gerne hier vor mir hin. Ich will versuchen, auch nicht zu spucken. Und ich hoffe, dass mein Husten auch nicht so stark ist. Ich bin schon ein bisschen erkältet und bin schon seit Tagen beim Kämpfen. Aber ich denke und hoffe und bete, dass Gott uns einfach segnet, dass wir ja etwas von ihm sehen durch ein Gebet, das hier Paulus für die Epheser spricht oder auch die Dinge hinweist, für die er betet. Wir sind in Epheser Kapitel 3 und da ist das jetzt der Abschnitt von Vers 14 bis zum Ende. Ich hoffe, ich schaffe das auch hinzukriegen. Ihr wisst ja, ich kann lang sprechen ab und zu. Und dann habe ich von einem Mann gehört, der über diesen Abschnitt, über diese 6-7 Verse, 17 Predigten gesprochen hat. Also ich wollte damit sagen, man kann hier sehr viel zu diesen Versen sagen. Sie sind sehr tiefgründig. Die sind, jemand sagte, das wäre so wie der Gipfel eines Berges erklommen, ganz oben. Und ich denke, das ist auch wirklich so, wenn wir jetzt in diese Gedanken, die Paulus hier ausspricht, hineingehen, dann werden wir merken, wir sind ganz oben. Wir sind auf dem Gipfel. Mehr geht einfach nicht. Wir sind dort, wo wir alles sehen können. Es geht nicht mehr höher. Und ihr werdet merken, warum das wirklich so aus diesen Versen herauskommt. Der Epheserbrief spricht ja zunächst, man würde meinen, eine Gemeinde an. Es ist ja wirklich schon so. Eine Gemeinde, die Paulus sehr am Herzen lag. Eine Gemeinde, als er auf dem Weg nach Jerusalem war und er wusste, das ist jetzt sein Weg, wo es dann in die Gefangenschaft gehen wird oder vielleicht sogar zum Tod. Er spricht das auch so aus, hat sich nochmal mit dieser Gemeinde getroffen. Er ist nicht in die Stadt gegangen. In Apostelgeschichte Kapitel 20 lesen wir, dass er die Ältesten aus der Gemeinde Ephesus gerufen hat und dann zu ihnen gesprochen hat. Und er sagte, ich weiß, dass Ketten mich erwarten. Vielleicht sogar der Tod. Ich weiß, dass es dahin geht. Aber ich möchte mit euch noch mal eine Zeit zusammen sein. Ich möchte euch noch mal so einige Gedanken mitteilen, die wichtig sind. Und da spricht er halt zu den Ältesten und sagt, es werden schwierige Zeiten kommen. Aber seid stark. Und das Interessante ist, dass am Ende von dieser Rede wir dann lesen in Vers 36. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Nur mal so diesen Gedanken, betete mit diesen ihnen allen. Und wir kommen jetzt gerade zu einem Gebet wieder von Paulus. Paulus war ein Beter. Er hatte Hornhaut auf seinen Knien. Er war ein Beter. Er hat immer wieder gebetet. Das Interessante ist, hier im Epheserbrief ist es nicht das erste Gebet, zu dem wir jetzt kommen werden. In Kapitel 1, ab Vers 15, hat er schon ein Gebet gesprochen. Und jetzt nochmal. Das scheint so, als ob Paulus gar nicht vom Beten wegkommt, wenn er jetzt an die Gemeinde in Ephesus denkt. Aber er wusste, dass dieser Brief auch weiter verbreitet sein würde. Es war nicht nur Ephesus, es waren die ganzen Leserschaft über die Jahrtausende hindurch. Uns auch heute spricht dieser Brief genauso an wie damals vielleicht zunächst einmal die Gemeinde in Ephesus. Genauso ist dieser Brief auch heute für uns von großer Bedeutung. und auch diese Gebete, die er hier spricht und der Heilige Geist in seiner Weisheit so niederschreiben lässt, damit wir daraus lernen, wie Paulus für diese Geschwister in Ephesus betet, wie er an sie denkt. Und das ist so wunderbar. Er hat schon so viele Gedanken ihnen gesagt. Im Kapitel 1, wo er dann ja, damit anfängt, diesen Preis Gott zu geben und dann auch ja, einfach nicht aufhören kann. Das Interessante ist, im Griechischen ist der Vers 3 bis Vers 14 ein einziger Satz. Er konnte einfach nicht aufhören. Er fängt an, er denkt an Gott und er kann nicht aufhören, diesen Satz zu beenden. Er muss weitermachen. Das kann man im Griechischen sehr gut machen. Bei uns ist er aufgeteilt. Wir brauchen so kleine Portionen, damit wir so uns konzentrieren können. Aber Paulus konnte einfach nicht aufhören, Gott zu preisen und Gott zu denken. Und auch jetzt wieder, wie gesagt, lesen wir von dem Gebet, den Paulus spricht. Und er fängt ja mit einem interessanten Wort an, in Epheser 3, Vers 14, da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie. Deshalb. Das letzte Mal hat Jörg auch schon mit dem gleichen Begriff angefangen. Hier in der Elberfelder heißt es, deswegen, im Griechischen ist es das gleiche Wort. Das Interessante ist, wenn wir jetzt den ersten Satz in Epheser Kapitel 3 lesen, da heißt es, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen. Und dann ist bei mir hier so Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Paulus, als ob Paulus das Gebet anfangen will und dann eine Unterbrechung macht. Er sagt, okay, ich will beten, aber ich will noch was den Leuten schreiben, was bevor ich bete, ganz wichtig ist. Und er schreibt dann ja auch so diese Gedanken, die wir dann so lesen. Und das, was er so ganz besonders betont, ist das Wunder, dass auch Menschen aus Nationen, dass Heiden gerettet werden können, in die Gemeinde kommen. Für uns, die wir aus diesen Nationen sind, die wir da herausgekommen sind, die wir tot waren in unseren Sünden. Und später sagt er, wir waren getrennt von den Verheißungen, die Gott Israel gegeben hatte. Wir waren ganz weit weg. Wir hatten keine Hoffnung. Wir hatten keine Verheißungen. Wir kannten Gott nicht. Das ist Kapitel 2. Er hat uns, die wir tot waren, auferweckt. Und dann sagt er, wir sind eins gemacht worden in der Gemeinde. Heute sind wir Gemeinde aus verschiedenen Leuten und ich freue mich, dass wir Gemeinde aus verschiedenen Leuten sind. Aber es war nicht selbstverständlich. Es war nicht etwas, was jeder Jude so akzeptiert hätte. Es war ein langer Weg, den Gott mit den Christen, Judenchristen gehen musste. Selbst Petrus, dieser Mann, der den Heiligen Geist empfangen hatte, gleich am Anfang und der so mächtig gepredigt hat, da kommen 3000 Menschen zum Glauben. Dieser Petrus tat sich sehr schwer, als Cornelius ihn gerufen hat, zu kommen zu sich. Petrus wollte zunächst gar nicht. Und Gott musste ihm diese Vision geben, dieses Tuch, das da herunterkommt, mit allen möglichen Tieren. Und die Stimme sagt, schlachte und iss. Und Peter sagt, nein, nein, niemals. Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und da muss Gott ihm sagen, was ich reingemacht habe, das nenne du nicht unrein. Und dann hat er verstanden, ja, auch den Menschen, die nicht Juden sind, auch denen gilt das Evangelium. Was für ein Schritt. Nachher haben die anderen Judenchristen Petrus da herausgefordert und gesagt, Petrus, wieso gehst du zu einem Heiden in ein Haus? Und Petrus musste dann nochmal wiederholen und sagen, es wurde mir so deutlich gemacht, dass das mein Weg ist. Ich konnte nicht anders. Und sie haben auch den Heiligen Geist genauso bekommen wie auch wir. Das war Gottes Weg, war Gottes Tun. Und irgendwann mussten sie dann sagen, okay, ja, wir sehen, dass das möglich sein kann, dass auch aus den Heiden Leute zum Glauben kommen können. Es war nicht so selbstverständlich. Und Paulus versucht hier nochmal die Epheser daran zu erinnern. Es war etwas ganz Besonderes. Dass wir gläubig geworden sind, ist etwas ganz Besonderes. Dass wir Jesus erkannt haben, ist Gnade Gottes. Und das ist was Besonderes. Die Gnade Gottes ist so wunderbar. Wir haben das letzten Sonntag gehört über die Gnade Gottes. Und ja, hier musste Paulus das nochmal dazwischen packen und sagen, das ist das, was geschehen ist. Ihr seid zusammengekommen. Aber ein Gedanke, über den Jörg nicht so sehr gesprochen hat, will ich mal kurz erwähnen. Der ist mir irgendwie ins Herz gegangen. Er schreibt hier mir, Vers 8, mir dem Allergeringsten, aus Kapitel 3, mir dem Allergeringsten von den Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und das, dieses Wort unausforschlichen Reichtum des Christus, dieses Wort ist mir sehr nahe gegangen. Wir haben hier Doktoren in unserer Mitte sitzen, die forschen und forschen. Es gibt eine Sache, die wir nie zu Ende ausforschen können. Den unausforschlichen Reichtum des Christus. Da können wir forschen, solange wir mögen. Und das heißt nicht, dass wir nicht forschen sollten. Wir sollten forschen. Paulus hat gesagt, ich möchte ihn erkennen. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Sehnsucht. Ich möchte ihn erkennen, kennen. Ich möchte forschen, soweit es geht. Aber ich weiß auch zur gleichen Zeit, dass wir Christus niemals in der ganzen Fülle verstehen werden können. Und selbst wird es eine Ewigkeit brauchen, dass wir dort ihn erkennen werden wollen, in der Ewigkeit. Dort werden wir ihn preisen, dort werden wir, ja, das wird unser größtes Bestreben sein, Christus mehr kennenzulernen. Aber wir können schon jetzt damit anfangen. Aber es ist ein unausforschlicher Reichtum, den wir in Christus finden. Und dieser Gedanke, der bringt mich jetzt zu diesem Gebet von Paulus. Deshalb, er wollte schon längst anfangen, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ich beuge meine Knie. Ich sagte schon, Paulus Knie waren wahrscheinlich sehr stark mit Hornhaut belegt. Er hat viel gekniet. Wir haben schon gelesen, dort bei den Ephesern, nachdem er gesprochen hat zu denen, kniete er sich nieder. Er war jemand, der auf den Knien stand. Das war jetzt auch nicht so die typische Gebetshaltung der Juden. Die Juden beteten meistens beim Stehen, mit erhobenen Händen. Das war die typische Gebetshaltung der Juden. Knien war nicht unbedingt das, was die Menschen so viel gemacht haben. Und doch lesen wir immer wieder, dass Leute gekniet haben. Und ich möchte aus 2. Chronik, Kapitel 6 lesen. Und die Situation ist die, dass hier der Tempel fertig gemacht worden ist. Und es ist die Tempelweihe. Und Salomo konnte es sich nicht nehmen lassen, dort vor allen Menschen zu beten. Und wir lesen in Vers 13, da lesen wir, denn Salomo hatte ein Gestell aus Bronze gemacht und es mitten in den Hof gestellt, 5 Ellen seine Länge und 5 Ellen seine Breite, also 2,5 Meter jeweils, und 3 Ellen seine Höhe, 1,5 Meter hoch. Und er trat darauf und kniete angesichts der ganzen Versammlung Israels auf seine Knie nieder, breitete seine Hände aus zum Himmel. Es ist sehr interessant, dass hier das von Salomo so gesagt wird. Damals haben Regenten nicht gekniet. Die Leute mussten sich vor ihnen knien. Sie selber knieten niemals, die Regenten der ganzen damaligen Gesellschaft. Gekniet wurde vor ihnen. Die wurden teilweise selbst als Götter angebetet. Und hier baut Salomo extra ein Gestell, worauf er sich kniet. Er war damals ein großer Herrscher. Deswegen war das Königreich Israels war nie so groß wie zur Zeit Davids und Salomons. Das war ein riesengroßes Reich. Es ging bis nach Persien hin. Es ging in den Süden, in den Norden. Wir lesen davon Schiffen, die Gold von überall her brachten. Damals war das Reich Israels immens groß. Er war der Regent. Überall waren Vasallenkönige, Könige, die ihm gedient haben. Und jetzt kommt dieser große König und kniet vor allen Menschen sichtbar nieder. Und er sagt damit, es gibt eine größere Autorität als ich. Ich bin ein großer König. Mir ist ein großes Reich gegeben worden. Aber es gibt jemand Größeren als ich. Es ist Gott. Und ganz bewusst kniet er sich da vor der ganzen Versammlung nieder, um zu Gott zu beten. Und wie ich sagte, das war nicht eine Sache, die normal so zu sehen war. Das zeigte niemals ein König, dass er knien würde. Aber er tut es, weil er weiß, Gott ist so viel größer. Und alles, was ich jetzt hier habe in meinem ganzen Herrschaftsbereich und all die Güter, die ich habe, all die Macht, die ich habe, das verdanke ich alleine Gott. Deswegen bin ich auch bereit, vor Gott zu knien. Deswegen bin ich auch bereit zu sagen, ich bin nicht der Größte. Auch wenn ich jetzt so ein großes Reich regiere. Salomo, er war bereit, sich vor Gott niederzubeugen, auf die Knie zu gehen, auf die Knie zu fallen. In Psalm 95, Vers 6, da lesen wir, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Wir werden immer wieder aufgefordert, dass wir uns vor Gott niederknien, dass wir uns vor Gott neigen. Gott ist nicht jemand, der ja gerne Leute sieht, die sich vor ihm neigen, weil er das braucht, dass sich Leute vor ihm neigen, dass sich Leute vor ihm niederknien, ihm die Ehre geben. Er hat all die Ehre. Aber es ist einmal wichtig für uns, dass wir wissen, es gibt jemanden, der ist viel größer, als wir es sind. Und wir wollen es ganz bewusst deutlich machen, indem dass wir uns vor Gott niederknien. Lasst uns vor ihm niederknien. Ich weiß nicht, uns ist ein bisschen diese Tradition des Kniens verloren gegangen. Ich kenne Gemeinden, da wird in der Versammlung gekniet beim Beten. Ich sage nicht, dass das die einzige Möglichkeit zum Beten ist. Ganz und gar nicht. Es gibt so viele verschiedene Bibelstellen, die uns von verschiedenen Stellungen des Gebetes nennen, selbst im Liegen. Wir können zu Gott beten in allen Umständen. Aber dieses bewusste Niederknien vor Gott, das ist uns ein wenig verloren gegangen. Ich möchte euch nochmal so auf Daniel hinweisen. Ihr wisst, Daniel war jemand in der Gefangenschaft. Er war jemand, der weit weg war von seinem Land, von dem Land seiner Väter. Er ist dahin geführt worden, war aber jemand, der auserwählt wurde, Regierungsposten zu bekleiden. Und wir lesen ganz am Anfang des Kapitels, Daniel hat sein Herz auf Gott hin gerichtet. Und er sagt, ich will nicht dieses Essen, das die Könige mir vorsetzen, was sehr oft auch den Göttern geopfert worden war. Ich will das gar nicht zu mir nehmen. Ich möchte, ja, einfache Speise, Die Vegetarier würden sagen, oh, hier ist jemand, der vegetarisch lebte. Aber es war sein Entschluss, dass Gott in seinem Leben den ersten Platz hat. Und Gott hat es geschenkt, dass Daniel wirklich hohe Regierungsposten bekleiden durfte, über einen sehr langen Zeitraum mit dabei war, immer wieder gerufen wurde. Wenn Leute Träume hatten, wurde er gerufen, weil er die Einsicht Gottes hatte. Und selbst König wie Nebukadnezar, der damals das ganze Reich da eingenommen hatte, selbst er hat Daniel gerufen und Daniel hat ihm Sachen gesagt. Und Daniel musste ihm auch ab und zu Sachen verkündigen, die er gar nicht so gerne hören wollte. Und dann, als das Babylonische Reich zu Ende war und ein persisches Reich gekommen ist, war Daniel immer noch dabei. Und wir lesen, dass dann Leute sehr neidisch auf Daniel wurden. Sie wollten nicht, dass Daniel diese große Macht hat, dass die Könige ihm so stark vertrauen, verschiedene Könige nacheinander ihm so stark vertrauen. Und dann sind sie ja zum König gegangen und haben gesagt, König, wir möchten, dass du ein Gesetz erlässt. Ein Gesetz, das 30 Tage lang niemandem erlaubt, zu jemandem zu beten, als nur zum König. Die Könige sahen sich, das habe ich schon vorhin erwähnt, selbst oft als Art Götter, die angebetet wurden. Und dieser König, Darius war das, dieser König, der sagte, okay, hört sich gut an. Er war da sicherlich auch von dem Widersacher geritten in diesem Fall und sagte, okay, ich unterschreibe dieses Gesetz, dieses Gebot, dass man nur noch zum König beten darf, 30 Tage lang. Und die Leute, die wussten, warum sie den Darius da so betört hatten, sie wussten, sie wollten Daniel weghaben. Und dann lesen wir in, wie gesagt, dieses Gesetz erging. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und was macht Daniel? Wir lesen dann im Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ich weiß nicht, warum Daniel nicht dabei war. Vielleicht war er gerade in Regierungssachen unterwegs, keine Ahnung. Dann heißt es dann, ging er in sein Haus. Und wir werden jetzt denken, okay, Daniel, du hast erfahren, dass es so ein Schriftstück gibt. Es ist verboten zu beten, mach doch jetzt deine Fenster zu, geh in dein Kämmerlein. Wir werden ja auch ermutigt, in das Kämmerlein zu gehen, wo keiner hineinkommen, hineinhören kann, damit wir dort zu Gott beten. Daniel, mach das doch einfach so. Aber wir lesen, er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Daniel hört von diesem Gebot, aber er sagt, ich beuge meine Knie. Ich habe das immer getan. Ich mache das auch angesichts dieses Verbots. Und ich mache das, obwohl ich vermuten kann, dass da Leute sind, die spionieren, die versuchen herauszufinden und die das dann gegen mich verwenden könnten. Ich mache es trotzdem. Ich habe immer Gott dreimal am Tag Richtung Jerusalem angebetet. Und ich mache das weiter so. Die Quintessenz ist, diese Spione, die hören das, die lassen Daniel verhaften und er wird in die Löwengrube geworfen. Aber Gott ist mit ihm. Und Daniel kommt da heile wieder heraus. Und verherrlicht Gott sogar noch dabei. Daniel war jemand, der betete, der auf seinen Knien rang. Jesus war jemand, der auf seinen Knien Gott anbetete. Jetzt würden wir sagen, Jesus, du Sohn Gottes, du bist doch selber Gott. Du kniest nieder, du brauchst es doch nicht. Du bist doch die erhabene Majestät. Im Garten Gethsemane kniet Jesus nieder und er betet. Nicht das erste Mal. Und dreimal dort im Garten Gethsemane betet er auf Knien. Jesus kniete nieder. Er war ein Beter. Die Frage ist an uns, sind wir Beter? Bin ich ein Beter? Bin ich bekannt als jemand, der auf den Knien ringt? Ich sage leider nein. Ich wünschte, ich wäre das. Ich wünschte, wir wären das mehr und mehr. Paulus betet für die Epheser auf seinen Knien. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Meine Knie vor dem Vater. In Epheser 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er fängt schon gleich diesen Brief damit an, dass er Gott preist, dass er den Vater preist. Und hier in diesem Gebet kniet er nieder vor dem Vater. Als die Jünger Jesus fragten, lehre uns beten, in Matthäus Kapitel 6, da lehrt Jesus auch seine Jünger zu beten. Das ist jetzt nicht das Gebet, das wir immer so sprechen müssen. Aber die Art des Gebetes wird hier deutlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Und dann sagt er auch darüber, dass wir die Kammer schließen sollen. Und er sagt, euer Vater, er weiß ganz genau. Er weiß, was mit euch los ist. Und dann lehrt er ab Vers 9, bittet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Unser Vater. Jesus sagt, wir sollen unseren Vater adressieren. Wir sollen zum Vater beten. Und hier macht das Paulus. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Nur Kinder können den Vater Papa nennen. Nur ein Kind kann Vater sagen. Wer kein Kind ist, der kann nicht Vater sagen. Und hier sagt Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Es ist mein Vater. Es ist nicht nur mein Vater. Vers 15, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er ist der Vater. Es gibt jetzt hier verschiedene Auslegungen. Wie können wir uns vorstellen, dass Gott der Vater ist, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Einige sagen, okay, alles, was wir sehen, kommt von ihm her. Er ist derjenige, der das ins Leben gerufen hat. Er hat das alles gemacht, gezeugt, wie wir auch das nennen wollen. Es ist alles von ihm erzeugt worden, was wir sehen. Die Menschen, wir kommen von ihm. Wenn wir Psalm 138 lesen, da wird gesagt, wie Gott den Menschen dort im Mutterleib macht und schafft. Wir und das ganze Universum, wir sind von ihm gemacht worden. Er ist der Ursprung des ganzen Seins. Und egal wie weit wir in das All hineinschauen oder wie groß wir ein Mikroskop nehmen und in die Tiefe hineinschauen, es ist alles von ihm gemacht, alles was da ist. Aber ich denke, es ist noch ein bisschen mehr. Es ist ganz interessant, in Johannes Kapitel 8, da hat Jesus eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und da sagt er auf einer Stelle, der Teufel ist euer Vater. Ihr habt einen Vater. Es gibt einen Vater, der Teufel heißt. Ihr seid nicht Kinder unseres Vaters, ihr seid Kinder des Teufels, sagt zu den Pharisäern, die gegen ihn sprechen. Und jetzt ist die Frage, wie meint Paulus das jetzt hier, vor dem jeder Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird? Nun, ich sagte schon, nur wirklich ein Kind kann unseren Vater Vater nennen oder sogar noch mehr. In Römer Kapitel 8, Vers 15, da wird uns gesagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen. Den Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Lieber Vater, durch den Geist sind wir in diese neue Familie hineingekommen. Und ich denke, dass das auch so eine Art dieser Auslegung sein kann. Gott ist Vater von uns hier auf Erden, die wir seinen Namen erkannt haben, die wir ihm folgen, die wir durch seinen Geist rufen können, aber Vater. Aber auch alle die schon vor uns zum Vater gegangen sind, auch über die ist er Vater. Und er ist Vater über Juden und Heiden. Er ist über seine Kinder der Vater. Und ich denke, es ist so schön zu wissen, dass wir eine Familie sind. Dass wir, die wir Christen sind, wir gehören zur Familie Gottes. Er ist unser Vater. Jeder, der gläubig ist, kann Gott als seinen Vater anrufen. Wir sind eine Familie. Und egal, ob in China oder Indien, Afrika, Amerika, Europa, Asien, überall können wir diesen einen Vater anrufen. Wir sind eine Einheit in ihm. Und das ist jetzt eine ganz wunderbare Sache, dass Gott uns so als Einheit gemacht hat und wir alle ihn als unseren Vater anerkennen dürfen. Das ist doch eine wunderbare Sache. Wir haben einen Vater. Wenn du mit Leuten auf der Straße sprichst und ihn fragst, wer ist dein Vater? Ist Gott dein Vater? Nicht viele werden das bejahen. Nicht viele Religionsgruppen würden das bejahen, dass Gott Vater ist. Im Islam ist das eine undenkbare Sache, dass wir so nah Gott kommen können. Gott ist ganz weit weg für sie. Wir dürfen unseren Vater Vater nennen. Er ist uns ganz nahe. Es ist eine wunderbare Sache, dass Gott so ist, dass er unser Vater ist. Oh, meine Zeit, die rennt so schnell vorbei. Wir gehen weiter. Paulus kniet sich nieder vor dem Vater. Und er sagt jetzt, das ist jetzt sein Wunsch für diese Gemeinde in Ephesus. Das ist das, was in ihm brennt, was er unbedingt sagen möchte. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist an dem inneren Menschen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist reich. Viele haben das gar nicht so im Bewusstsein. Gott ist wirklich reich. Ihm gehört alles. Ich meine, wenn wir jetzt über das Neue Jerusalem lesen und da diese Straßen aus Gold, was für eine Verschwendung. Da geht man doch nur drüber. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt da so gehen würden, fliegen, schweben, darüber werden. Da sind Tore, das sind Edelsteine, die ein ganzes Tor füllen. Ich meine, wir bezahlen für einen Karat, wie viel bezahlen wir hier, Diamant oder sowas, immense Summen. Für Gott ist das alles gar nichts. Er ist reich, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er ist so reich an Herrlichkeit. Er ist so prachtvoll. Wir können es nicht mit unserem Verstand fassen. Und deswegen habe ich gesagt, wir kommen hier so auf die Höhe, auf den Gipfel des Berges hinauf. Der Reichtum seiner Herrlichkeit. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Mose, er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. In 2. Mose, Vers Kapitel 33, da zum Ende hin. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, ich werde dich verbergen an Felsspalten. Ich werde vor dir vorüberziehen. Und dann kannst du mich von hinten sehen. Die Herrlichkeit von hinten sehen. Zeig mir deine Herrlichkeit. Der Reichtum seiner Herrlichkeit. Über die spricht jetzt Paulus und er sagt, er gebe euch bereits seine Herrlichkeit. Er hat so viel Reichtum. Er gebe euch von diesem Reichtum was ab. Und Gott macht das gerne. Er ist nicht so wie die Reichen dieser Welt, die dann so Almosen für bestimmte Projekte geben. Gott gibt und sagt uns, er gebe, oder Paulus bittet dafür, dass er dem Reichen einer Herrlichkeit Gott gibt. Dass er eine Fülle uns gibt. Er gebe euch die Macht seiner Herrlichkeit. Und zwar, was sollte er geben? Mit Kraft gestärkt zu werden. Kraft. Ich erinnere mich, als dann Jesus in den Himmel gefahren ist, oder kurz davor, dann sagte, wartet in Jerusalem. Und wenn der Geist kommen wird, dann werdet ihr Kraft empfangen, dass ihr meine Zeugen sein werdet. Wenn der Geist kommt, empfängt ihr Kraft. Diese Leute, die sich versteckten, die Angst hatten, diese Leute, die nicht erkannt werden wollten, die sogar bereit waren, Jesus zu verleumden, diese Leute empfangen Kraft, als der Heilige Geist auf sie kommt. Wir lesen dann in Kapitel 2. Sie gehen heraus, richtig in die Masse hinein, da, wo sie vorher weggelaufen sind, da gehen sie hinein und verkündigen ihnen eine Botschaft, die gegen ihren Strich geht, gegen den Strich der Leute. Die sagen, ihr habt Jesus gekreuzigt, ihr seid schuldig daran. Sie haben diese Kraft, dass wir gestärkt werden mit der Kraft. Darum betet Paulus hier. Auch später, als sie verhaftet wurden und sie wieder beteten, dann lesen wir, sie wurden erfüllt und haben wieder Kraft gehabt, wieder Mut gehabt, herauszugehen und zu verkündigen. Das waren die Jünger. Und jetzt betet Paulus für die Geschwister aus Ephesus, dass wir mit Kraft gestärkt werden durch den Geist an dem inneren Menschen. Das ist, worum es Gott geht, dass wir an dem inneren Menschen gestärkt werden. Das ist, was die Sehnsucht Gottes ist, dass wir gestärkt werden. Gott möchte uns stärken. Paulus betet darum und Jesus betet im hochpräsidenten Gebet, dass die Gemeinde gestärkt wird. Gott möchte uns stärken. Er hat diesen Reichtum der Herrlichkeit und er möchte es uns geben, damit wir diese Kraft haben. Dass wir, damit wir im inneren Menschen gestärkt werden. Und Paulus selber im Gefängnis hat diese Kraft. Er ist gebunden, aber es macht ihm nichts. Er sorgt sich um die Geschwister. Er schreibt einen Brief nach dem anderen. Weil er diese Kraft hat, weil er diesen Reichtum, diese Verbindung hat, weil der Geist ihn gestärkt hat, weil der Geist ihn stark gemacht hat. Und Gott möchte, dass wir auch im inneren Menschen gestärkt werden. Unser Leib, unser Körper, er wird zerfallen. Und irgendwann kommt vielleicht ein Krückstock dran. Und irgendwann können wir uns vielleicht gar nicht mehr bewegen. Das ist wahr. Aber Gott kann uns trotzdem, auch wenn wir nicht mehr uns bewegen können, stärken durch seinen Geist. Der innere Mensch, der muss nicht alt werden, der wird nicht alt. Der innere Mensch, über den hat Paulus auch schon gesprochen. Er hat das hat zu den Römern in Kapitel 12 gesagt. Und zwar spricht er über eine Verwandlung. Und er sagt hier, Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Erneuerung des Sinnes, der innere Mensch, Erneuerung des Sinnes. Wir werden verwandelt, wir werden mehr und mehr verwandelt. Jeden Tag, im Leben mit Christus werden wir verwandelt. Wir werden ihm ähnlicher. Und zwar nicht dieser Mensch, nicht dieses Fleisch und Blut, sondern der innere Mensch, unser Sinn, unser echtes Dasein, nicht dieses Zelt, was zerfällt, sondern der innere Mensch. Er wird gestärkt. Und darum betet, das wünscht Paulus diesen Ephesern so sehr von Herzen, dass das geschieht, dass sie gestärkt werden durch den Geist an dem inneren Menschen. Und dann, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Christus will in unseren Herzen wohnen. Das ist sein Thron. Sein Thron, ja, da lesen wir in der Offenbarung ganz groß die Beschreibung des Thronsaales Gottes dort, mit dieser ganzen Herrlichkeit. Und da ist das Lamm. Aber sein Thron ist auch bei uns im Herzen. Er will bei uns im Herzen schon jetzt wohnen. Ja, da werden wir ihn einmal sehen in der Herrlichkeit. Das ist wahr. Und wir werden staunen, werden nicht aus dem Staunen rauskommen. Aber schon jetzt will Christus in uns wohnen. Er will seine Wohnung in uns haben. Wir werden gestärkt und dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Er wohnt in unseren Herzen, indem wir an ihn glauben, indem wir ihm vertrauen, indem wir ihm folgen. Das ist das, was Paulus sich wünscht, dass Christus dort in eurem Herzen wohnt. Epheser, ihr seid doch Christen. Christus wohnt doch in euch. Ihr wart doch tot in Sünden und sind lebendig geworden durch den Glauben. Ja. Und doch ist oft so wenig von Christus in unserem Leben. Und Paulus sagt, dass Christus in euch wohnt, dass er die Herrschaft über euch hat, ganz durch und durch. Ich wünsche mir so sehr, dass das passiert, dass Jesus die Herrschaft in unserem Leben hat, dass er uns steuern, regieren kann, dass er uns leiten kann. Paulus hat Christus im Herzen gehabt und er sagte, mir ist es egal, ob da jetzt Ketten oder Tod in Jerusalem mich erwarten. Das ist mir egal. Ich gehe dahin jetzt. Es ist mir nicht wichtig. Ich habe doch Christus im Herzen. Er ist doch da. Und er hat doch alles unter der Kontrolle. Ich bin sein. Ich gehöre ihm. Und was immer passiert, geht über seinen Thron. Ich bin bereit, den Weg zu gehen. Ich bin bereit, sogar an den Tod zu gehen. Ich bin bereit zu sterben. Christus ist in mir. Die Hoffnung. Christus in mir, der Auferstandene, der den Tod überwunden hat. Er ist in mir. Und das ist, was Paulus den Ephesern wünscht, dass sie so mit Christus erfüllt sind. Das ist, was Paulus sich für uns wünscht, dass wir so mit Christus gefüllt sind, dass wir so von ihm ergriffen sind, dass es uns egal ist, was passiert. Dass wir bereit sind zu sagen, dein Wille geschehe. Ich gehe deinen Weg. Und wo du mich hinführst, das ist gut so. Das ist das, was du für mich vorgesehen hast. Ich werde diesen Weg gehen, den du für mich vorgesehen hast. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen soll. Es ist schon 10 vor. Jetzt kommen wir zu einem langen Gedankenstrang eigentlich. Und zwar geht es darum, dass Christus in uns wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Vielleicht nur ganz kurz. Wir lesen in Matthäus Kapitel 7 über Menschen. Jesus sagt, wenn jemand das Wort hört und es tut, ist er gleich einem Menschen, der sein Haus auf Felsen baut. Es gründet auf einem festen Fundament. Und hier heißt es, dass ihr in Liebe gegründet seid. Dass unser Fundament Christus ist. Dass unser Fundament Liebe ist. Dass wir da drauf gegründet sind. Ich würde jetzt einfach hier auch aufhören. Es kommt dann der Vers 18, wo es dann über die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe geht, der Liebe Christi geht. Und das schaffe ich nicht in 5 Minuten oder sowas euch nahe zu bringen. Das ist ein Gedanke, der viel zu tief ist. Und da müssen wir uns Zeit nehmen, das wirklich zu begreifen. Aber ihr merkt, dass Paulus hier den Ephesern sagen möchte, mein Wunsch ist, dass ihr in ihm so erfüllt seid, dass ihr ihn so innig kennenlernt. Es ist mein Wunsch, dass ihr in Liebe gegründet seid. Es ist mein Wunsch, dass ihr da stark werdet, dass ihr nachher erfüllt werdet mit der Fülle Gottes. Das kommt dann später. Das ist einfach mein Wunsch. Was kann es Höheres geben? Was kann es Höheres für dich und mich geben, als dass dieses Gebet in unserem Leben wahr wird, das Paulus hier für die Epheser sagt. In dem Ganzen, um jetzt einen Übergang zum Abendmahl zu machen, wenn wir über Christus nachdenken, da ist es dieser Christus, der Gott gleich war und sich entäußerte, Menschengestalt angenommen hatte und gehorsam war bis in den Tod, der am Tod am Kreuz. Es geht um diesen gleichen Christus, der in uns wohnen soll. Der Christus, der für uns sich hingegeben hat. Der Christus, der sein Leben vollkommen ja, für uns gegeben hat, damit wir in diese Herrlichkeit hineinkommen können. Das können wir nämlich nicht alleine. Das können wir nur durch den Geist. Das können wir nur dadurch, dass Christus sich für uns hingegeben hat. Und lass uns daran einfach denken. Im Abendmahl. Das sind die Liebeszeichen, die er uns gegeben hat. Brot, Wein oder Saft, was immer ihr trinken möget, die uns daran erinnern sollen, er gab sich ganz für mich. Er hat sie vollkommen entäußert. Er war bereit, für mich in den Tod zu gehen, dass wir daran denken, dass es uns einfach wichtig ist, dass dieser Christus, der sich ganz für uns gegeben hat, uns und unser Leben bestimmt. Und indem wir daran denken, kommen wir ihm näher. Und das wünsche ich mir so sehr auch jetzt für das Abendmahl, dass wir dadurch ja, Christus näher kommen. Ich lese noch mal ganz kurz die Worte aus 1. Korinther Kapitel 11. Und hier spricht Paulus darüber, wie er das so gelernt hat. Und er sagt ab Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir in deinem Wort lesen können, was du in uns wirken willst. Und Jesus, ich wünsche es mir so sehr, dass du mehr und mehr Realität in unserem Leben wirst, dass wir uns so sehr von dir bestimmen lassen. Herr, wir sind noch nicht angekommen, wir haben noch die Fülle nicht wirklich so erkannt und so aufgenommen, wie du es uns schenken möchtest. Aber ich bitte dich, dass du uns diese Fülle schenkst, dass wir dich mehr ergreifen, dass wir dich mehr verstehen, dass wir mehr das Unausforschliche aufnehmen können. Und das, was wir forschen können, das ist schon so riesig groß und wichtig für uns. Danke, Jesus, dass wir auch jetzt daran denken dürfen, dass du, der du in uns wohnen wirst, dass du derselbe bist, der für uns sein Leben gegeben hat. Danke, Jesus, dass du es getan hast. Danke, dass wir jetzt in diesem Brot und in diesem Kelch, diesem Wein und Saft, dass wir dadurch an dich denken können. Danke, dass du uns dazu einlädst. Danke, dass du uns nicht ausladen möchtest, sondern dass du uns sagst, kommt und nehmt und esst. Kommt und seid in meiner Gegenwart. Danke, dass du uns dazu einlädst. Und Jesus, wir wollen deine Gegenwart mehr erleben. Wir wollen auch jetzt sehen, wie wertvoll wir in deinen Augen sind. Und so führe du uns dahin. So segne du diesen Kelch und das Brot und spreche du zu uns auch dadurch. Und lass uns mehr und mehr schätzen, diese Liebe, die du für uns hast. Diese Liebe, die wir nicht wirklich ergründen können, die so groß ist. Danke, Jesus, dass du uns so geliebt hast, mit deiner ewigen Liebe. Danke, dass deine Liebe uns verändert hat. Und so bitte ich dich, dass wir durch dieses Abendmahl näher und mehr so werden, wie du uns haben willst. Zu deiner Ehre bitten wir das. Amen.